Mein Name ist Uwe Schick, ich schreibe seit etwas über einem Jahr im Tagebau, mal mehr, mal weniger, und habe auch für heute Abend extra einen etwas kürzeren Text verfasst, der auch in die Zeit dann passt. Nichts wie weg ist der Titel. Nichts wie weg. Sibylle Können wird den letzten Teller aus dem dunklen Spülwasser nehmen. Sie wird mit dem Lappen über ihn kreisen. Sie wird das Porzellan vorsichtig zu dem anderen stellen, kontrolliert behutsam. Sie wird ein leichtes Zittern ihrer Hand so empfinden, als ob die Hand bebe. Sie wird einen Schrei von sich schleudern. Sie wird ihren Fuß auf die Fliesen stoßen, sie wird die Fäuste heben, sie wird den Lappen quetschen, ihr wird Wasser in den Ärmel laufen, sie wird die weiche Kugel in die Spüle klatschen. Sie wird wieder aufstampfen. Ihr wird die Fußsohle schmerzen, ein weiterer Schrei wird ihr entfahren. Sie wird die Hände vors Gesicht heben und weinen. Sie wird sich an das Barbecue erinnern und an das, was danach geschah. Sie wird denken, dass es reiche und dass ihre Welt in Trümmern liege, ihre Welt mit den vielen neuen Klamotten, dem Eigenheim und den ausgedehnten Reisen. Sie wird denken, dass der Preis dafür zu hoch geworden sei. Sie wird den Koffer vom Boden holen, den mit der Hartschale und ihre Sachen packen. Sie wird vergessen, das Spülwasser abzulassen. Sie wird vor dem Haus stehen und das Land betrachten, die Hügel, auf deren Kuppen seit jeher dunkle Tannen wachsen und die ausgedehnten Kornfelder, welche bald abgeerntet werden würden. Dann wird sie sich auf den Weg zum Bahnhof machen. Herbert Könn pustet in die weiße Kohle stark und kräftig, bis sie schmerzhaft glüht. Zufrieden lächelt er. Endlich kann er den Rost vorsichtig in die obersten Halterungen schieben. Sehr vorsichtig ist er dabei. In Steaks und grobe Bauernwürstchen jagt er eine Gabel mit Zinken, die lang sind, sehr lang und spitz. Auf den Rost streift er das Fleisch ab. Wenig später starrt Herbert in die Glut. Wenn sich an den gewürzten Stücken wachsende Tropfen bilden, gemächlich, ganz gemächlich, Fetttropfen, die sich irgendwann lösen, und wenn sie in die Glut fallen, dann zischt es grausam. Das tauchende Geräusch hört sich für Herbert an wie Heimat. Es erinnert ihn an seine Kindheit, die sonntags im Tiergarten stattfand. Sein Vater hatte zwischen Gesprächen Zeit für ihn und kitzelte ihn oder zeigte ihm sein Tattoo, einen Tigerkopf, einen schwarz-weißen auf dem Oberarm. Es gab sogar Minuten, in denen sein Vater ihm wirklich zuhörte, ernsthaft versuchte, Herberts kindlichen Erzählungen zu folgen. Er war immer sehr stolz auf seinen Vater. Er ist es auch jetzt noch. Es klirrt und scheppert, als Ralf, das einzige Kind von Herbert und Sibylle, Besteck auf den Tellern verteilt, rücksichtslos und so Herberts melancholische Gedanken zerstampft. Reflexartig treibt Herbert die Gabel in ein Stück Fleisch und dreht es um. Er nimmt sein Bier und lässt ein paar Tropfen auf jedes Steak fallen für die Würze. Und weil ihn die Handlung beruhigt, gerade jetzt beruhigt, wo Ralf so viel Krach veranstaltete. Ralf betrachtet jetzt versonnen die vielen Früchte am Pflaumenbaum und entdeckt Rost an der Schaukel neben dem Sandkasten, kleinrote Flecken. Der Sand ist seit jeher mit einer schwarzen Plane abgedeckt, damit ihn keine Katzen nutzen. In dem reinlichen Quadrat fand ein Großteil von Ralfs behüteter Kindheit statt. Behütet auch durch Aggressivität, nicht gegen ihn gerichtet, sondern gegen alles, was ihn, das Kind, stören könnte oder störte. Und weil er so behütet war, hasst Ralf seine Eltern. Er glaubt, Härte hätte ihn stärker gemacht als Schutz. Es ist Ralfs letzter Abend zwischen den Eichenmöbeln im Elternhaus, dem Foto von ihm als Baby, als Kleinkind, gemeinsam mit den Großeltern am See und als Schulkind Arm in Arm mit Herbert im Buchenwald. Alles sind farbige Aufnahmen und in allen wohnt die harmonische Atmosphäre der Familie Können. Jetzt will Ralf viele Berge, Städte und Flüsse zwischen sich und seine Eltern legen. Er wird nach Berlin gehen, dahin, woher sein Vater stammt. Aber er geht nicht wegen seinem Vater nach Berlin, bestimmt nicht, sondern weil er glaubt, dort Menschen zu treffen, kreative und kulturell Interessierte, mit denen er Filme drehen kann, erst kurze und dann längere. Sibylle kommt auf die Terrasse und stellt den Kartoffelsalat auf den Tisch. So, sagt sie, das erste gesprochene Wort dieser Geschichte. Die Steaks sind gleich fertig. Herbert rüttelt das Fleisch auf dem Rost hin und her. Ich setze mich schon mal, fragt Sibylle und setzt sich. Das ist eine ihrer Angewohnheiten, immer vorher zu fragen, brav zu sein, damit man immer d'accord ist. Sagt jemand Nein aus Spaß, wenn es sich um Selbstverständliches handelt, nur um Sibylle zu ärgern, wird sie wirklich unsicher. Auch Ralf setzt sich und sagt, du brauchst nicht für alles um Erlaubnis zu bitten. Herbert legt ihr ein Stück Steak, also ein Steak auf die Teller und nuschelt bedrohlich leise. Lass deine Mutter in Frieden, sie hatte schon schwer genug. So, haut rein. Herbert klatscht sich eine Portion Kartoffelsalat auf den Teller, dann sind die Geräusche zu hören, die beim Essen gewöhnlich zu hören sind. Als nur noch Reste auf dem Tisch schlummern in wildem Durcheinander und sich Herbert die Zigarette danach anzündet, da ziehen sich Ralfs Schultern zusammen, der lauernde Groll in ihm setzt zum Sprung an. »Ach, war das gut!« ruft Herbert aus und lässt sich zurückfallen in den Gartenstuhl. Eine weiße Wolke entfernt seinen Mund. »Warum hältst du Sibylle klein?« Ralf wagt den Bruch, forscht direkt, sein Vater schaut ihn verständnislos an. »Was habe ich denn Böses gemacht?« erkundigt sich Herbert. »Jetzt bekomm nur mal nicht deinen Rappel am letzten Abend bei uns zu Hause. Das kann ich jetzt wirklich nicht brauchen.« Ralf läuft rot an. So lässt er sich nicht abkanzeln, nicht er. Die Harmonie explodiert. »Du hast mir nie geholfen, nie wirklich. Du warst ein Scheißvater, einer, dem die Arbeit wichtiger war als deine Familie, als seine Familie, und jetzt ist dir deine Freizeit wichtiger. Immer nur du, du, du. Du nutzt uns doch nur aus.« Sibylle ist das unangenehm, deshalb schaut sie so, als ob alles ganz normal sei. »Alles, was du kannst, ist den Grill anzünden, Fleisch essen und deine Ruhe haben. Und Sibylle darf sich um alles kümmern. Und ich bin dir egal.« Herbert presst die Lippen zusammen und schaut wütend auf die Schaukel. »Ich hab mich krumm geschuftet, damit du ihr es gut habt. Schau dich doch um, na? Ist das nichts?« Ralf steht auf. »Du bist da stolz drauf, auf das ganze Zeug und nicht auf mich oder auf Sibylle oder du kennst uns gar nicht.« Und geht, brodelnd, verletzt und traurig. Auf der Terrasse bleibt drückende Stille zurück, entsetzte, ebenso verletzte, wütende. »Der Junge meint es doch nicht so. Das musste wahrscheinlich mal raus, am letzten Abend, und dann ist auch gut.« »Jetzt halt aber mal die Klappe«, fährt Herbert auf. Von Wut aufgebläht stürmt er zur Schaukel und tritt gegen sie. Nichts passiert. Er tritt nochmal gegen sie und nochmal. »Diese Scheiße, diese Verdammte, das stimmt doch gar nicht. Ach, mein Zeh, verdammt, ich hab mir den Zeh gebrochen.« Er führt einen Tanz vor der Schaukel auf. »Oh, Kacke.« Er zeigt auf Sibylle. »Daran bist du schuld, nur du, mit deinem ganzen Verständnis.« Er spuckt aus, giftig, und bleibt stehen. Dann reißt er die Plane vom Sandkasten und pinkelt in den Sand. Vor dem Haus startet der Panda ein Geschenk für Ralf, weil er sein Abitur mit gut bestanden hatte. Jetzt haut er ab, der Feigling. Herbert humpelt zurück zum Tisch. »Und du nimmst den Dreckskerl auch noch in Schutz. Du bist doch genauso verweichlicht wie der. Schau doch mal deine Frisur an. Jetzt guck doch mal.« Und so ging es den ganzen Abend weiter.